Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über das Ende der Meta-Rallye, die Kursgewinne der Monopoly-Macher und die 3.000 $ Fastfood-Aktie. Im Thema des Tages erklären wir, wie ihr von dem Deutschland-Comeback profitieren könnt. Und in der AAA-Idee geht es um brandneue und heiß begehrte Laufzeit-ETFs.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Donnerstag, der 25. April und wir wünschen einen guten Start in den Tag. Ein weniger guter Tag, eigentlich sogar ziemlich schlechter, war gestern für die Aktionäre von Evotec. Die Hamburger Biotech-Firma hat einen Ausblick vorgelegt, der massiv hinter den Erwartungen zurückblieb. Umsatz und das bereinigte Ergebnis sollen 2024 zwar im zweistelligen Prozentbereich liegen, beziehungsweise zulegen. Hört sich erstmal gar nicht so schlecht an, nur dass die Geschäftszahl des vergangenen Jahres, also die Vergleichsbasis, durch die Auswirkungen eines Hackerangriffs verzerrt waren. Ja, und dann werden auch die Ausgaben für hauseigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte gekappt. Und das kam alles überhaupt gar nicht gut an. Die Aktie sackte bis auf 8,52 € ab. Das war der tiefste Stand seit 2017. Am Ende blieb gestern ein Tagesminus von sage und schreibe 32%.
Boah, minus 32%. Das hat man nicht allzu oft im MDAX. Und das hat den MDAX insgesamt dann auch nach unten gezogen. Der Nebenwerteindex, der verlor insgesamt 1,1% wegen Evotec. Und der DAX, der Leitindex, der war zuerst positiv in den Tag gestartet, konnte die Pluszeichen aber nicht so ganz halten und ging dann schließlich 0,3% leichter bei 18.089 Stellen aus dem Handel. Noch zu den US-Indizes. Der S&P 500, der notierte nahezu unverändert. Und der Nasdaq 100, der zog 0,3% an auf 17.527 Punkte, hauptsächlich getrieben durch die Kursgewinne bei Tesla. Auf den Anlass, nämlich die Ankündigung des Billigstromers Model 2, also das Modell 2, sind wir gestern ja schon eingegangen.
Auch schon in der vorigen Nacht hat der Halbleiterkonzern Texas Instruments eine optimistische Prognose für das zweite Quartal abgegeben und im Windschatten dieser Nachrichten legten auch einige andere Chip-Werte deutlich zu gestern. Texas Instruments gewann 5,6%, ARM 4% oder in Deutschland Infineon mit 5,5% immerhin stärkster DAX-Wert. Nicht so gut kamen die Zahlen von IBM nach Börsenschluss an, die Aktie verlor fast 7%. Ja, wegen eines schwächelnden Beratungsgeschäfts ist der Quartalsumsatz mit einem Plus von 2% hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Ja, der Blockbuster, auf den gestern Abend alle gewartet haben, das war Meta Platforms. Und der Konzern von Facebook, Instagram und WhatsApp, der hat die Börse mit seinem Ausblick schwer enttäuscht. Die Aktie verlor im nachbörslichen US-Handel zeitweise 13%. Obwohl die Ergebnisse des vergangenen Quartals die Erwartungen eigentlich übertrafen. Für das laufende Vierteljahr jedoch sagte Meta einen Umsatz zwischen 36,5 und 39 Milliarden Dollar voraus. Analysten hatten im Schnitt mit 38,4 Milliarden gerechnet. Zu dem Kurseinbruch sei noch gesagt, bei einer solchen Rallye, wie sie die Meta-Aktie hinter sich hat, genügt schon die kleinste Enttäuschung, um einen so großen Tagesverlust auszulösen. Zur Erinnerung, die Aktien der Facebook-Mutter, die sind in den letzten 12 Monaten um 116% gestiegen, allein seit Jahresbeginn um mehr als 45%. Konkurrent Alphabet beispielsweise kommt nur auf ein 12-Monats-Plus von 45%.
Ansonsten hagelte es nur so Quartalzahlen. Überraschend gut fielen diese beim Monopoly-Erfinder Hasbro aus. Die Aktie gewann 12%. Besser als erwartet waren sowohl Ergebnis als auch Ausblick bei der Fastfood-Kette Chipotle. Chipotle heißt ihn, glaube ich, Daniel, ne? Genau. Mhm. Chipotle Mexican Grill. Die Nachbörse bedankte sich mit einem Plus von 3% und die Aktie kostet inzwischen mehr als 3.000 $. Noch vor gut einem Jahr waren es 1500 Dollar. Da wird's, würde ich mal sagen, Zeit für einen Aktiensplit.
Ja, und noch ein Wort zu Kering. Schwindende Umsätze von -10% vergraulten die Anleger beim französischen Luxuskonzern. Die Aktie verlor 7%. Wohlhabende Käufer gaben weniger Geld für Produkte der Starmarke Gucci aus. Der Betriebsgewinn soll Kering zufolge im ersten Halbjahr wahrscheinlich um 40-45% einbrechen. Da brauche ich jetzt zur Beruhigung erstmal Termine.
Sollst du haben. Und die haben es in sich. Es gibt heute die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt, also zum Wirtschaftswachstum in Amerika im ersten Quartal. Dann jede Menge Quartalzahlen in Deutschland, Deutsche Bank, BASF. BASF hat auch gleichzeitig Hauptversammlung in Amerika und international. Alphabet, Microsoft, Intel, Merck, AstraZeneca, Caterpillar, in Europa Airbus. Und dann, ganz interessant, die Konsumforscher der GfK prognostizieren die deutsche Verbraucherstimmung für Mai. Und warum das so wichtig ist, das erfahrt ihr gleich noch im Thema des Tages.
Das Thema des Tages.
Ist die Rezession womöglich schon wieder vorbei? Diese Frage macht ja so seit 2 Tagen die Runde. Los ging es am Dienstagvormittag, als Deutschlands Ökonomelite von bemerkenswert guten Konjunkturzahlen überrascht wurde. Der Einkaufsmanager-Index Deutschland für die Privatwirtschaft, also Industrie und Dienstleister zusammen, stieg im April um 2,8 Zähler auf 50,5 Punkte und dieser wichtige Indikator lag damit erstmals seit 10 Monaten wieder über der Wachstumsschwelle von 50 und damit hatte eigentlich niemand gerechnet.
Und da passte es natürlich gut, dass nur einen Tag später, also gestern, bekannt gegeben wurde, dass sich auch die Stimmung in der deutschen Wirtschaft insgesamt weiter aufhält. Und so gut wie seit fast einem Jahr nicht mehr ist. Das IFO-Geschäftsklima als wichtigster Gradmesser für die Konjunktur stieg überraschend stark um 1,5 auf 89,4 Punkte. Das Barometer kletterte damit den 3. Monat in Folge, was als Signal für eine Konjunkturwende gilt. Die Firmen beurteilten die Geschäftslage und die Aussichten für die kommenden Monate günstiger als zuletzt.
Ja, und der Grundtenor ist dann auch überraschend eindeutig. Ökonomen erwarten nun eine allmähliche Erholung der Konjunktur. Aussagen wie, das sieht nach Trendwende aus oder wir haben im Winter das Konjunkturtief gesehen, waren gestern aller Orten zu vernehmen.
Bestätigt sich dieses Szenario, lohnt sich auch für Anleger ein Blick auf das mögliche Comeback Deutschlands. Denn kommt es tatsächlich dazu, bietet der hiesige Aktienmarkt gute Renditechancen und dabei richtet sich der Blick vor allem auf die 2. Reihe. Dies nämlich wegen der heimischen Konjunkturkrise weit zurückgeblieben. Während der DAX einen Rekord nach dem anderen markierte, notiert der MDAX der mittelgroßen Werte noch heute auf dem Niveau von 2019. Allein seit April 2022 hat sich eine Performance-Lücke von 40 Prozentpunkten aufgetan. Und hier bietet sich Aufholpotenzial, sollte die deutsche Wirtschaft wirklich wieder wachsen.
Ja, viele Ökonomen sehen vor allem den privaten Verbrauch als Treiber. Auf dem Konsum ruhen seit langem die Prognosen für eine konjunkturelle Erholung, doch bislang wurden diese Hoffnungen immer wieder enttäuscht. Nun jedoch scheinen steigende Löhne bei gleichzeitig schwächerer Inflation ihre Wirkung zu entfalten und das käme der Binnenkonjunktur zugute und damit vor allem der 2. Börsenreihe.
Längst haben sich die DAX-Konzerne von der heimischen Konjunktur entkoppelt. Die 40 Konzerne des Leitindex machen gerade noch 18% ihrer Erlöse in Deutschland, 22% werden im Rest Europas erwirtschaftet, 26% in den USA. Für den DAX ist es also inzwischen relevanter, wie die amerikanische Konjunktur läuft. Ganz anders die 2. Börsenreihe, die 50 MDAX-Firmen machen 1/3 ihrer Umsätze in Deutschland. So wundert es nicht, dass die Gewinnschätzungen im MDAX seit Jahresanfang zurückgestutzt worden sind. Inzwischen stabilisieren sie sich aber wieder.
Sollte es also zu einem Comeback Deutschlands kommen, dann würde der MDAX davon am ehesten profitieren. Analysten müssten dann analog zu besseren Konjunkturzahlen ihre Gewinnschätzung anpassen. Und für euch kann es sich dabei dann natürlich lohnen, vor allem auf aktiv gemanagte Aktienfonds zu setzen. Denn im MDAX finden sich mit Werten wie ThyssenKrupp oder Lanxess Dauerproblemfälle, die den Index herunterziehen, die ein Fondsmanager aber natürlich meiden kann. Und deshalb haben die aktiven Fonds auch den Index in den vergangenen Jahren klar geschlagen.
Zu den Deutschlandfonds, die seit Jahren erfolgreich sind, zählt der DWS-Konzept Plato. Man muss dazu sagen, der hat nicht nur Nebenwerte, aber einen hohen Anteil von Nebenwerten. Der 270 Millionen Euro schwere Fonds hat über 5 Jahre eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von 7% gemacht und gehört damit zu den besten Fonds mit dieser Ausrichtung. Auf Sicht von 10 Jahren liegt die jährliche Performance sogar bei 9,2%. Die 10 Kernpositionen des Fonds sind Talangs, Bechtle, Krones, KSB, Foslo, Fuchs, Draton und Hochtief. Dazu kommen Münchner Rück und Allianz. Also nicht nur, aber viele Nebenwerte.
Unter den auf reine Nebenwerte spezialisierten Fonds besser abgeschnitten hat in den vergangenen 5 Jahren nur der in Österreich aufgelegte Standortfonds Deutschland, so heißt er. Da der Fonds die Titel danach selektiert, wie wichtig sie für den Standort Deutschland sind, stammen nur 1/3 der Werte aus Deutschland. Ein weiteres Drittel kommt aus den USA. Und zu den bewährten Nebenwertefonds gehört auch der Lupus Alpha Smaller German Champions, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, der von Björn Glück gemanagte 617 Millionen Euro schwere Fonds hat über 5 Jahre eine durchschnittliche Performance von 4,5% per annum erzielt und zu den größten Positionen gehören Gerresheimer, Bechtle, Fuchs, Hugo Boss und die Lufthansa.
Stärker auf Technologie setzt der DJE Mittelstand und Innovation. Zu den Top-Positionen gehören Doc Morris, CTS Eventim, VAT Group und Nexus. Wer kein Vertrauen in Fondsmanager hat, der kann auch einfach einen Indexfonds auf den MDAX kaufen und damit 1:1 davon profitieren, sollte die zweite Börsenliga wieder aufholen. Auch wenn ein solches Investment seit 2022 kein Glück gebracht hätte, spricht die langjährige Performance für den MDAX. Seit 1988 hat der MDAX im Schnitt 9,8% pro Jahr zugelegt. Beim DAX waren es 8,5%.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Wir wissen, dass viele von euch sich für Laufzeit-ETFs interessieren. Und als BlackRock gestern eine Mitteilung verschickt hat, dass die Fondsgesellschaft neue Laufzeit-ETFs rausbringt, da dachten wir, na, die stellen wir ja gleich mal vor.
Zumal die neuen Fonds interessante neue Eigenschaften haben. Damit könnt ihr ja gewissermaßen euren Werkzeugkasten an Investmentprodukten erweitern.
Aber erstmal, was sind diese Laufzeit-ETFs? Ja, Laufzeit-ETFs bündeln Anleihen, auch Bonds genannt, die alle ungefähr zur gleichen Zeit auslaufen. Und wenn die Bonds alle fällig geworden sind, dann wird auch der Fonds aufgelöst und das investierte Geld inklusive Zinsen, das fließt zurück an die Halter. Damit unterscheiden sich Laufzeit-ETFs von anderen Fonds, die ja normalerweise endlos existieren.
Durch diese Festlegung lässt sich die Rendite, die ihr mit einem Laufzeit-ETF erzielen werdet, ziemlich genau berechnen. Ein klarer Vorteil gegenüber Rentenfonds, bei denen das ja nicht möglich ist. Anders als Festgeld kann ein Laufzeit-ETF aber auch vor dem Laufzeitende gehandelt werden. Ja, er bietet Anlegern also höhere Freiheitsgrade.
Ja, und deshalb sind Laufzeit-ETFs eine tolle Ergänzung im Instrumentenkasten von euch Investoren. Und damit eignen sie sich zum Beispiel dafür, ein zeitlich bestimmtes Ziel in der Zukunft zu erreichen oder darauf hinzusparen. Oder auch wenn ihr einen zeitlich gestaffelten Entnahmeplan bauen wollt, also eine private Rente.
Rund 2 Dutzend Laufzeit-ETFs gibt es schon. BlackRock bringt jetzt aber erstmalig zwei Produkte auf US-Staatsanleihen mit mittlerer Laufzeit heraus. Und die bieten ziemlich attraktive Renditen. Der iShares iBonds DEC 2027 Treasury ETF verspricht Anlegern, die ihn bis Ende 2027 halten, eine jährliche Rendite von 4,8%. Und wer sich den anderen, den iShares iBonds DEC 2029 holt, kann eine Jahresrendite von 4,7% erwarten. Und wie uns Daniel Franke von dem Portal Tagesgeldvergleich.net ausgerechnet hat, liegen die Renditen damit fast im Bereich dessen, was mit Dollarfestgeld zu erzielen ist.
Wie erwähnt, seid ihr mit den Laufzeit-ETFs aber flexibler als mit Tagesgeld gleicher Laufzeit, das ihr ja nicht so einfach kündigen könnt. Da liegt das Geld während der Laufzeit fest, daher ja auch der Name Festgeld. US-Staatsanleihen sind sehr sicher und die Zinsen ebenfalls. Ein Risiko bergen diese ETFs dann aber doch, da die Treasury Bonds auf Dollar lauten, steigen und fallen die ETF-Notierungen mit dem Wechselkurs. Verteuert sich der Dollar zum Euro, macht ihr einen zusätzlichen Gewinn und verbilligt er sich, dann geht das Wechselkursminus direkt von eurer Rendite ab. In den vergangenen Monaten haben sich beide Währungen zueinander wenig verändert, das muss in Zukunft aber nicht so bleiben.
Kein Wechselkursrisiko gibt es beim zweiten Paar Laufzeit-ETFs, die BlackRock jetzt herausgebracht hat. Der iShares iBonds DEC 2026 Italy Government Bond ETF und der iShares iBonds DEC 2028 enthalten italienische Staatsanleihen, einmal mit Fälligkeit 2026, also Ende 2026, und einmal mit Fälligkeit Ende 2028. Und die ISIN der Fonds, weil die sind ja auch ziemlich kompliziert, hier auszusprechen. Wie immer findet ihr die im Begleittext.
Im direkten Vergleich mit Bundesobligationen und Bundesanleihen bieten italienische Staatspapiere einen deutlichen Renditeaufschlag von 0,7 bis 0,9 Prozentpunkten pro Jahr. Konkret sind es mit dem Laufzeit-ETF also 3,4% pro Jahr ohne Währungsrisiko.
Klar ist, der Zinsaufschlag, den die Italiener bieten müssen, erklärt sich aus der schlechteren Kreditwürdigkeit des Landes. Das Emittentenrisiko solltet ihr natürlich auf dem Schirm haben, allerdings dürfte es euch bis Ende 2026 oder 2028 in der Praxis keine Kopfzerbrechen bereiten. Fairerweise sollte man sagen, dass es bei Euro-Festgeld mit so langen Laufzeiten allerdings auch ähnlich attraktive Konditionen gibt.
Im Vergleich mit Festgeld haben Laufzeitfonds aber den Vorteil, ja, der durchaus relevant sein kann, wenn ihr etwas mehr Geld investieren wollt. Bankeinlagen und damit auch Festgeld, die sind über die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde geschützt. Für Staatsanleihen gibt es keine Obergrenze und das gilt eben auch für die Laufzeitfonds.
Das ist echt interessant, weil 100.000 klingt viel, aber für viele sozusagen ist es dann oft doch tatsächlich zu wenig. Und ja, wer jetzt sagt 3,75% oder 4%, die bekomme ich auch auf Tagesgeld, stimmt. Aber Tagesgeld hat es ja an sich, dass die Konditionen von einem Tag auf den anderen schlechter werden können.
Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de, also aaa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Petra aus Wien hat genau das getan und uns eine super nette Mail geschrieben. Sie sagt, dass wir sie schon ihr ganzes Aktienleben lang durch alle Hochs und Tiefs begleiten. Und sie hat eine Frage. Inzwischen baut sie vollkommen richtig Vermögen mit thesaurierenden ETFs auf. Aber was mache ich, schreibt sie, wenn ich mal in Pension bin? Gut, ich könnte natürlich Anteile verkaufen. Was aber, wenn dann der Kurs gerade schlecht steht? Da hast du vollkommen recht, Petra, und denk, das geht vielen von uns so, wie du das beschreibst. Das Verkaufen, das liegt einem nicht sonderlich. Meiner Meinung nach gibt's aber eine einfache Lösung für das Problem. Entweder zu Beginn der Rente alles in ausschüttende ETFs umschichten oder schon vorher anfangen, einen Teil des Vermögens in Dividenden-ETFs zu investieren, deren regelmäßige Ausschüttungen, die ersparen dir dann, dass du dich ständig mit Timing-Fragen herumplagen musst.
Dann kamen noch einige Fragen von euch, ob es nicht auch ETFs oder Zertifikate gibt, die die Sell-in-May-Regel auf stärkere Indizes wie den S&P 500 oder den MSCI World übertragen. Wir hatten ja das DAX Plus Seasonal Strategy Open-End-Zertifikat genannt. Aber wir müssen gestehen, dass wir keine Produkte auf US-Indizes oder auf den Weltindex gefunden haben. Aber vielleicht kennt ihr ja eins, dann schreibt uns das mal gern. Und wir würden das dann hier natürlich sofort nachreichen. Und das alles wollt ihr natürlich nicht verpassen. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.